was wir erfahren. Lukas Evangeliums. Und lasst uns Vaters Buch aufschlagen in Lukas Kapitel 7. Wir lesen die Verse 18 bis 23. Da heißt es, Vers 18, und dem Johannes berichteten seine Jünger über dies alles. Und Johannes rief zwei seiner Jünger herbei und sandte sie zu Jesus und ließ ihm sagen, bist du der Kommende oder sollen wir auf einen anderen warten? Als aber die Männer zu ihm gekommen waren, sprachen sie, Johannes der Täufer hat uns zu dir gesandt und lässt dir sagen, bist du der Kommende oder sollen wir auf einen anderen warten? In jener Stunde aber heilte er viele von Krankheiten und Plagen und bösen Geistern und vielen Blinden schenkte er das Augenlicht. Jesus antwortete und sprach zu ihnen, geht hin und verkündigt Johannes, was ihr gesehen und gehört habt. Dass Blinde sehend werden, Lahme gehen, Aussätzige gereinigt werden, Taube hören, Tote auferweckt werden, Armen gute Botschaft verkündigt wird. Und glückselig ist, wer sich nicht an mir ärgern wird. Soweit zunächst Gottes Wort. Ihr Lieben, in unserem heutigen Text geht es um eine ganz wichtige, um eine wirklich weltbewegende Frage. Der Text ist kurz und wird auch oft überlesen, weil er in unserer Anschauung so viele Selbstverständlichkeiten enthält. Aber wir wissen ja, dass die Länge oder Kürze eines Textes keinen Aufschluss über seinen Wert gibt. Der Wert eines Textes für den Leser erschließt sich ausschließlich durch seinen Inhalt. Das sehen wir schon in der Weltliteratur, wenn wir die fundamentale Erkenntnis des antiken Griechen Sokrates erinnern, der sagte, ich weiß, dass ich nichts weiß. Das ist übrigens eine Tatsache, die uns heutigen weitestgehend unbekannt ist und wenig Beachtung findet. Nun, es ist ein einziger Satz und er beinhaltet das ganze Wesen des modernen Menschen. Hier in unserem Text geht es um eine wichtige, um eine weltbewegende Frage. Hat jemand hier eine Vorstellung, wie diese Frage lauten könnte? Ja, es geht um die Frage, wer ist Jesus? Und weiter um die sich daraus ergebende Frage, wer ist Jesus für uns? Heute wollen wir in unserer Betrachtung diese Fragen für uns klären und wir ziehen dabei das Gesamtzeugnis der Heiligen Schrift zu Rate. Ich habe dieser Predigt den Titel gegeben, das Zeugnis Jesu, und ich habe sie in drei Abschnitte gegliedert. Die Frage des Johannes, die Antwort und das Selbstzeugnis Jesu und wie stellen wir uns dazu? Betrachten wir zunächst einmal die Frage des Johannes. Es ist eigentlich die Frage der Fragen oder anders gesagt die Mutter aller Fragen. Diese Frage stellt sich allen Menschen zu allen Zeiten und an jeglichem Ort. Jesus selbst hat ja einmal seine Jünger gefragt, was denn die Leute über ihn sagen, wer er sei. Seine Jünger haben dazu einiges vernommen und berichten Jesus, in der Meinung der Leute sei er beispielsweise ein Prophet, wie Elia oder Jeremia. Dann fragt Jesus seine Jünger, wer sagt denn ihr, dass ich sei? Wir kennen die Textstelle in Matthäus 16,16 und wissen, dass hier Petrus die Antwort gibt, die uns Klarheit verschafft und die wir auch gerne für uns in Anspruch nehmen würden. Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Natürlich würden wir dieses reife Bekenntnis gern aus unserem eigenen Mund hören, denn im darauffolgenden Vers 17 lobt der Herr den Petrus für sein Bekenntnis. Da heißt es, glückselig bist du, Simon Barjona, denn Fleisch und Blut haben es dir nicht geoffenbart, sondern mein Vater, der in den Himmeln ist. Unser heutiger Text unterrichtet uns darüber, was sich zu dieser Zeit im Land Israel ereignete. Die Nachrichten über Christus und seine Wunder waren im ganzen Land bekannt geworden. Sie wurden allüberall weitererzählt und hatten so auch Johannes im Gefängnis erreicht, der um seiner Maßregelung des Herodes willen inhaftiert worden war. Johannes rief zwei seiner Jünger zu sich und sandte sie zu Jesus mit der Frage: Bist du der Kommende oder sollen wir auf einen anderen warten? Konnten wir von Johannes eine solche erwarten? Ich denke, nein. Johannes stand Jesus so viel näher als beispielsweise der Jünger Petrus. Johannes und Jesus dienten demselben Auftraggeber, den Petrus erst noch durch Jesus kennenlernen musste. Zudem war Johannes mit Jesus auch noch durch verwandtschaftliches Blut verbunden. Und dennoch sendet Johannes zwei seiner Jünger mit dieser Frage zu Jesus. Wie kann das sein? Es kursieren unter den Christen zahlreiche Spekulationen darüber, warum Johannes diese Frage stellte. Und die allermeisten davon sind unbefriedigend. Die Annahme einiger, Johannes sei über die Identität Christi unsicher gewesen, steht im äußersten Widerspruch zu Lukas Bericht in Kapitel 3, Verse 1 bis 22, zu Matthäus Bericht in Kapitel 3, Vers 13 bis 17 und zu Johannes Bericht in Kapitel 1, Vers 29 bis 34. Erinnern wir uns. Da heißt es in Lukas 3, in den Versen 15 bis 17, als aber das Volk in Erwartung war und alle in ihren Herzen wegen Johannes überlegten, ob er nicht etwa der Christus sei, antwortete Johannes allen und sprach, ich zwar taufe euch mit Wasser, es kommt aber ein Stärkerer als ich und ich bin nicht würdig, ihm den Riemen seiner Sandale zu lösen. Er wird euch mit Heiligem Geist und mit Feuer taufen. Seine Worfschaufel ist in seiner Hand und er wird seine Tenne durch und durch reinigen und den Weizen in seine Scheune sammeln. Die Spreu aber wird er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer. Und in Matthäus 3, Verse 13 bis 17. Dann kommt Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Johannes aber wehrte ihm und sprach, ich habe nötig, von dir getauft zu werden. Und du kommst zu mir? Jesus aber antwortete und sprach ihm, lass es jetzt so sein, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Dann lässt er es ihm zu. Und als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser herauf und siehe, die Himmel wurden ihm aufgetan und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und auf ihn kommen. Und siehe, eine Stimme kommt aus den Himmeln, welche spricht, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Und in Johannes 1, Verse 29 bis 34. Am folgenden Tag sieht er Jesus zu sich kommen und spricht, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Dieser ist es, von dem ich sagte, nach mir kommt ein Mann, der vor mir ist, denn er war eher als ich. Und ich kannte ihn nicht, aber damit er Israel offenbar werde, deswegen bin ich gekommen, mit Wasser zu taufen. Und Johannes bezeugte und sprach, ich schaute den Geist wie eine Taube aus dem Himmel herabfahren und er blieb auf ihm. Und ich kannte ihn nicht, aber der mich gesandt hat, mit Wasser zu taufen, der sprach zu mir, auf welchen du sehen wirst, den Geist herabfahren und auf ihm bleiben, dieser ist es, der mit Heiligem Geist tauft. Und ich habe gesehen und habe bezeugt, dass dieser der Sohn Gottes ist. Johannes wusste also ganz genau, wer Jesus war. Und dennoch sandte er seine Jünger mit dieser Frage zu ihm. Wieder andere haben ihrerseits angenommen, er sei sich der Identität Jesu gewiss gewesen, habe aber jetzt Zweifel. Das passt wiederum schlecht zu dem, was der Herr selbst in den Versen 24 und 28 unseres Kapitels über Johannes sagt, worüber Manuel in 14 Tagen ausführlicher sprechen wird. Da heißt es, als aber die Boten des Johannes weggegangen waren, fing er an, zu den Volksmengen über Johannes zu reden. Was seid ihr in die Wüste hinausgegangen zu sehen? Ein Rohr vom Winde hin und her bewegt? Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Einen Menschen mit weichen Kleidern angetan? Siehe, die in herrlicher Kleidung und in Üppigkeit leben, sind an den königlichen Höfen. Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Einen Propheten? Ja, und ich sage euch, mehr als einen Propheten. Dieser ist es, von dem geschrieben steht, siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg vor dir bereiten wird. Denn ich sage euch, unter den von Frauen Geborenen ist kein größerer Prophet als Johannes der Täufer, aber der Kleinste in dem Reich Gottes ist größer als er. Wieder andere meinen, Johannes sei sich über Christus im Klaren gewesen, habe aber gewollt, dass sich seine Jünger aus erster Hand selbst überzeugen. Er habe die Frage also um ihretwegen gestellt. Dies wiederum würde zur Aussage des Johannesevangeliums passen, wo Johannes von sich selbst weg auf den Herrn verwies. Da heißt es in Johannes 1, in den Versen 35 bis 41, am folgenden Tag stand Johannes wieder da und zwei von seinen Jüngern. Und hinblickend auf Jesus, der umherging, spricht er, siehe, das Lamm Gottes. Und es hörten ihn die zwei Jünger reden und folgten Jesus nach. Jesus aber wandte sich um und sah sie nachfolgen und spricht zu ihnen, was sucht ihr? Sie aber sagten zu ihm, Rabbi, was übersetzt heißt Lehrer, wo hältst du dich auf? Er spricht zu ihnen, kommt und ihr werdet sehen. Sie kamen nun und sahen, wo er sich aufhielt und blieben jenen Tag bei ihm. Es war um die 10. Stunde. Andreas, der Bruder des Simon Petrus, war einer von den Zweien, die es von Johannes gehört hatten und ihm nachgefolgt waren. Dieser findet zuerst seinen eigenen Bruder Simon und spricht zu ihm, wir haben den Messias gefunden, was übersetzt ist Christus. Diese Erklärung, Johannes habe um seine Jünger willen gefragt, wird also durch andere Texte gestützt. Es muss hierbei aber noch ein anderes beachtet werden. Der Überrest, der in Jerusalem auf Erlösung wartete, wie es in Kapitel 2, Vers 38 heißt, und die Mehrheit der jüdischen Nation erwarteten eine weltliche, eine physische Befreiung. Eine Befreiung, die die alttestamentlichen Verheißungen kommender Herrlichkeit erfüllen sollte, die das goldene Zeitalter Davids übertreffen würde. Das Kommen Jesu von Nazareth hatte bisher noch keine Anzeichen eines derartigen Reiches zutage gefördert. Die Feststellung des Johannes war nicht mängelhaft, aber seine Endzeiterwartung stützte sich auf die Verheißungen vom Kommen des Sohnes Davids, der die Ungerechtigkeit richten und ein herrliches Reich der Gerechtigkeit aufrichten würde, wie Jesus selbst in Matthäus 3 in den Versen 10 bis 12 beschreibt. Da heißt es, schon ist aber die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum nun, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Ich zwar taufe euch mit Wasser zur Buße, der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, dessen Sandalen zu tragen ich nicht würdig bin. Er wird euch mit Heiligem Geist und mit Feuer taufen. Seine Worfschaufel ist in seiner Hand und er wird seine Tenne durch und durch reinigen und seinen Weizen in die Scheune sammeln. Die Spreu aber wird er mit unauslöschlichem Feuer verbrennen. Dementsprechend bereiteten die Verwerfung und später die Kreuzigung des Herrn den Jüngern allergrößte Probleme bis nach der Auferstehung. Ihre Hoffnung war richtig, aber ihr Zeitplan war falsch. Johannes der Täufer war einer, der in der Linie der großen Propheten der Vorzeit stand. Ja, nach der Aussage des Herrn selbst, größer war als sie alle. Und auch in seinen Erwartungen machte er keine Ausnahme von diesen seinen Vorgängern. Und überhaupt, was den Zeitplan der Heilstaten Gottes betraf, hatte Johannes der Täufer zu seiner Zeit niemand wirkliches Licht. Sogar noch nach der Auferstehung erklärte der Herr selbst seinen Jüngern in Apostelgeschichte 1, Vers 7, es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Johannes schaute also nach dem Kommen des Herrn aus und begriff noch nicht sein Kommen, um Schmach und Kreuzestod zu erleiden. Er wartete auf das Kommen in Macht und Herrlichkeit. Johannes hatte der Nation den König vorgestellt. Er rechnete ganz damit, dass dieser das Reich in all der von den Propheten verheißenen Herrlichkeit aufrichten würde. Das geschah aber nicht. Und noch nicht genug damit, dass das Reich ausblieb, er selbst, der Vorläufer, der Verkündiger, wurde ins Gefängnis geworfen, ohne dass der König zu seinen Gunsten eingegriffen hätte. Das war ein harter Schlag für Johannes. Johannes wusste, dass er sich nicht in der Person des Königs geirrt haben konnte. Dass er sich aber über den Plan der Aufrichtung seines Reiches geirrt haben musste. Jetzt und in der Zukunft wird der leidende Überrest Israels dem gleichen Problem gegenüberstehen. Ihr Glaube wird aufs Äußerste erprobt werden, während sie durch Zeiten nie dagewesener Drangsal gehen, wie wir in Daniel 12, Vers 1 erkennen können. Da lesen wir, und in jener Zeit wird Michael auftreten, der große Fürst, der für die Söhne deines Volkes eintritt. Und es wird eine Zeit der Bedrängnis sein, wie sie noch nie gewesen ist, seitdem irgendeine Nation entstand bis zu jener Zeit. Und in jener Zeit wird dein Volk errettet werden, jeder, den man im Buch aufgeschrieben findet. Die Befreiung dieses Überrests wird erst nach großer Trübsal in der dunkelsten Stunde ihrer Bedrängnis kommen, wie ihr in Sacharja 14, in den Versen 2 bis 5 nachlesen könnt. Kommen wir zum zweiten Punkt, zur Betrachtung der Antwort Jesu und seines Selbstzeugnisses. Etliche haben vermutet, dass der Herr Jesus den Jüngern des Johannes nur von seinen messianischen Werken berichtet habe. Aber die Grammatik des Textes stützt eine ganz andere Auffassung. Der in diesem Vers zweimal verwendete Aorist betont die Tatsache, dass die berichteten Heilungen vor den Augen der Jünger geschahen. Dass ihnen Jesus in dieser Stunde seine messianischen Werke so zeigte, dass sie ein Wunder selbst sahen und als solche erkennen konnten. Unheilbare Krankheiten wurden geheilt, Dämonen befolgten seine Befehle, er schenkte den Blinden das Gesicht. Das hier verwendete griechische Wort charizomai bezeichnet eine Gunst- oder Gnadenerweisung. Lasst uns doch einmal anschauen, was dieser Heilungswunder Jesu eigentlich zu messianischen Werken gemacht hat. Dazu müssen wir uns wieder ins Alte Testament begeben. Lesen wir einmal Jesaja 42, die Verse 1 bis 9. Da heißt es, Jesaja 42, Vers 1, siehe mein Knecht, den ich halte, mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt, er wird das Recht zu den Nationen hinausbringen. Er wird nicht schreien und die Stimme nicht erheben und seine Stimme nicht hören lassen auf der Straße. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. In Treue bringt er das Recht hinaus. Er wird nicht verzagen noch zusammenbrechen, bis er das Recht auf Erden aufgerichtet hat und die Inseln warten auf seine Weisung. So spricht Gott, der Herr, der die Himmel schuf und sie ausspannte, der die Erde ausbreitete und was ihr entsproßt, der dem Volk auf ihr den Atem gab und den Lebenshauch denen, die auf ihr gehen. Ich, der Herr, ich habe dich in Gerechtigkeit gerufen und ergreife dich bei der Hand. Und ich behüte dich und mache dich zum Bund des Volkes, zum Licht der Nationen. Blinde Augen aufzutun, um Gefangene aus dem Kerker herauszuführen und aus dem Gefängnis, die in der Finsternis sitzen. Ich bin Jahwe, das ist mein Name. Und meine Ehre gebe ich keinem anderen, noch meinen Ruhm den Götterbildern. Das Frühere, siehe, es ist eingetroffen und Neues verkündige ich. Bevor es aufsprost, lasse ich es euch hören. Der Vater im Himmel redet hier also zu Jesaja über seinen Auserwählten, über seinen Knecht, den er senden will, Blinden die Augen zu öffnen und die in der Knechtschaft sitzen, in die Freiheit zu führen. Gleichzeitig öffnet er in Vers 9 Jesaja den Blick dafür, die Erfüllung früherer Vorhersagen zu erkennen und kündigt in demselben Vers auch gleich das Kommen Johannes des Täufers als Verkündiger des Messias an. Wir haben gelesen, das Frühere, siehe, es ist eingetroffen und Neues verkündige ich. Bevor es aufsprost, lasse ich es euch wissen. Durch Johannes nämlich. Es ist uns gerade in diesem Moment vielleicht nicht gegenwärtig, aber wir müssen erkennen, dass nicht nur jene in Gefangenschaft sitzen, die von einem menschlichen Gericht verurteilt wurden. In Gefangenschaft oder Knechtschaft zu sitzen bedeutet einfach nur, dass man sich nicht seiner gottgewollten Freiheit erfreuen kann. Dazu gehören auch Kranke, Lahme, Aussätzige und Besessene. Mit den gelesenen 9 Versen aus dem Propheten Jesaja sind somit alle Heilungshandlungen Jesu als Messias erfasst. Kommen wir zurück zur Antwort des Herrn an Johannes. Der erwartete das Kommen eines gerechten Richters, der ein Reich des Friedens und der Gerechtigkeit aufrichten würde, wie es in Jesaja 11 in den Versen 1 bis 5 beschrieben wird. Da lesen wir, ein Spross wird hervorgehen aus dem Stumpf Isais und ein Schößling aus seinen Wurzeln wird Frucht bringen. Und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und Furcht des Herrn. Und er wird sein Wohlgefallen haben an der Furcht des Herrn. Er wird nicht richten nach dem, was seine Augen sehen und nicht zurechtweisen nach dem, was seine Ohren hören. Sondern er wird die Geringen richten in Gerechtigkeit und die Elenden des Landes zurechtweisen in Geradheit. Und er wird den Gewalttätigen schlagen mit dem Stab seines Mundes und mit dem Hauch seiner Lippen den Gottlosen töten. Gerechtigkeit wird der Schurz seiner Hüften sein und die Treue der Schurz seiner Lenden. Das wird mit Sicherheit auch so eintreffen, aber keinesfalls zur Zeit des Johannes, denn dieses erste Kommen Christi hatte einen ganz anderen Zweck. Deshalb verwies der Herr Johannes mit seiner Antwort auf andere Weissagungen, die das herzliche Erbarmen und die Gnade des kommenden Retters beschreiben. Dazu betrachten wir einmal Jesaja 35, die Verse 5 bis 6 und Kapitel 61, Vers 1. Da heißt es in Jesaja 35, Abvers 5, dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet. Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch und jauchzen wird die Zunge des Stummen. Und in Jesaja 61, Vers 1, der Geist des Herrn ist auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, den Elenden frohe Botschaft zu bringen, zu verbinden, die gebrochenen Herzen sind, Freilassung auszurufen den Gefangenen und Öffnung des Kerkers den Gebundenen. Der Herr sandte die Boten also zu Johannes zurück mit dem Zeugnis der Dinge, die sie gesehen und gehört hatten. Ihr wisst sicher aus eurer eigenen Erfahrung, man kann sehr wohl auch Augenzeuge von Dingen sein, die man nicht versteht und deshalb auch nicht begreift. Deshalb sorgte der Herr dafür, dass diese Boten auch vernünftig erklären konnten, was sie gesehen hatten. Der Herr gab Johannes in seiner bekannt gnädigen Weise eine Antwort aus dem Propheten Jesaja, der ja auch Johannes selbst als Stimme eines Rufers in der Wüste ankündigte. Der letzte Vers unseres Textes, unseres heutigen Textes, der Vers 23, scheint nicht so recht zu den vergangenen Aufzählungen passen zu wollen. Da heißt es, glückselig ist, wer sich nicht an mir ärgern wird. Was bedeutet das im Gesamtkontext dieses Abschnitts? Was will es Johannes sagen? Das griechische Wort, dessen deutsche Übersetzung wir mit ärgern verstehen, lautet lupein. Es gibt ein zweites, orgizein, und ein drittes, anian. Sie alle bedeuten sich ärgern in verschiedener Ausprägung. Aber hier in unserem Text steht an dieser Stelle ein anderes griechisches Wort, skandaliste, von dem auch unser deutsches Wort Skandal abgeleitet worden ist. Es bedeutet Anstoß nehmen. In der Schlachter 2000 ist das auch richtig so übersetzt worden. Dennoch ist die Aussage dieses Verses für Johannes weit davon entfernt, eine Rüge für den Rufer in der Wüste zu sein. Der Täufer hat vielmehr in uneingeschränktem Maß Anteil an der Segnung dieser Aussage. Johannes war fähig, die Worte und die Werke des Herrn richtig zu deuten. Er stieß sich nicht an der Sanftmut, Freundlichkeit und Gnade des Retterheilands. Der Herr machte das klar, indem er Johannes als den Größten der von Frauen Geborenen bezeichnet. Demgegenüber waren an jenem Tag viele zugegen, die die Worte und Werke des Herrn nicht richtig deuteten und sich an ihm stießen. Das Verb skandalizo, sich stoßen, bedeutet, dass sittliche Empfindungen beleidigt und dass durch schamwürdiges Tun Anstoß erregt wird. Es ist das Wort, das Paulus gebraucht, um die Haltung ungläubiger Juden gegenüber dem Kreuz zu beschreiben. Es war diesen ein Ärgernis, wie es in 1. Korinther 22, Vers 24 heißt. Da lesen wir, denn während Juden Zeichen fordern und Griechen Weisheit suchen, predigen wir Christus als gekreuzigt, den Juden ein Ärgernis und den Nationen eine Torheit. Den Berufenen selbst aber, Juden wie Griechen, Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Gläubige mussten Schmach und Verfolgung erdulden, wegen des Ärgernisses des Kreuzes. In Galater 5, Vers 11 fragt Paulus, ich aber, Brüder, wenn ich noch Beschneidung predige, warum werde ich noch verfolgt? Dann ist ja das Ärgernis des Kreuzes beseitigt. In unserer Zeit, in der ein Kreuz vielmehr zum Symbol religiöser Verehrung geworden ist, können wir kaum noch erfassen, wie anstößig es dem Juden war. In 5. Mose 21, Vers 23 lesen wir, verflucht ist jeder, der am Holze hängt. Und in Galater 3, Vers 13 schreibt Paulus, Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Der Herr Jesus hatte Zeit seines irdischen Lebens das Kreuz vor Augen. Und ich denke nicht, dass über den gottgewollten Sinn des Textes hinausgegangen wird, wenn ich das Folgende sage. Der Herr spricht hier von jenen, die sich an ihm stoßen, die ihn verwerfen und schließlich kreuzigen werden. Wir sollten Johannes also niemals und mit keinem Gedanken eines solchen Anstoßnehmens verdächtigen. Was bedeutet der heutige Textabschnitt nun für uns? Wie stellen wir uns dazu? In unserem heutigen Text wird zweimal die gleiche Frage gestellt. Es ist die eigentliche Menschheitsfrage. Bist du, der da kommen soll, oder sollen oder müssen wir auf einen anderen warten? Wie gehen wir, wie gehst du mit dieser Frage um? Ist Jesus der, auf den die Menschen warten? Ist er der, den wir in der Gemeinde bekennen und anbeten? Was meinst du? Kommst du sonntags morgens hierher, weil man das eben so macht? Weil es sich so gehört? Oder bist du heute hier, weil du von der Wahrheit dessen, was wir gelesen haben, absolut überzeugt bist? weil du glaubst mit allem, was du bist, weil dein Herz dich zu dieser Gemeinschaft drängt, zu dieser gemeinschaftlichen Anbetung, zur Unterweisung in der biblischen Lehre. Wir alle kennen das Glaubensbekenntnis. Ich glaube an Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Ja, ist er dann wirklich unser Herr? Unser Herr, der in unser Leben hineinkommt und auf den wir bei allen Entscheidungen hören? Manche halten es mit dem Herrn Jesus, wie es einer von seinem Umgang mit seiner Frau erzählt hat. Er meinte, sie treffe alle wichtigen Entscheidungen, er selbst nur die unwichtigen. Aber er sage, was die wichtigen sind und was die unwichtigen sind. So handhaben das viele. Sie sagen, ja, was mit mir einmal in der Ewigkeit sein soll, da ist Jesus mein Herr. Später, hoffentlich noch nicht so bald. Natürlich ist das eine wichtige Frage, aber manche schieben die Antwort auf bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Wir Heutigen halten uns doch alle für mündige Bürger, in Anführungszeichen. Wie wir miteinander umgehen, in der Stadt, in den Läden, im Straßenverkehr, am Arbeitsplatz oder in unseren Häusern. Oder auch, wie wir unsere Zeit einteilen oder unser Geld. Das entscheiden wir lieber selbst. Da wollen viele keinen, der über ihnen ist. Und der Glaube kümmert sich bei vielen so vor sich hin, bis er verkümmert. Sie sagen, ich kann gut zu Hause beten oder auch im Wald, für mich allein. Wenn wir so etwas zu hören bekommen, sollten wir zurückfragen. Wirklich? Kannst du das? Tust du das, allein beten oder auch im Wald? Bekommst du da die Gewissheit, dass Jesus Christus dein Herr ist? Wartest du auf ihn in guten wie in schwierigen Zeiten? Ich frage euch, ist Jesus der, den du bekennst? Oder erwartest du von ganz anderen Seiten die Erfüllung deiner Wünsche? Das ist sozusagen die Mutter aller Fragen. Bist du der, der da kommen soll? Oder sollen wir auf einen anderen warten? Wie lautet deine Antwort auf diese Frage? Jesus antwortet, geht hin und verkündigt Johannes, was ihr gesehen und gehört habt. Für uns, für euch und für mich müssten wir hinzufügen, gesehen, gehört und gelesen. Er verweist darauf, was man von ihm weiß und wie man ihn erfahren und erlebt hat. Er sagt, was ihr gesehen und gehört habt. Natürlich spielt für uns heute auch unsere Erfahrung eine Rolle, wo wir gesehen, gehört, erlebt haben, dass und wie Jesus wirkt in unserem Leben. Denkt ihr dabei vor allem an Zeichen und Wunder? Wunder, wie sie hier im Evangelium beschrieben sind und wie Jesus sie hier aufzählt? Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote stehen auf. Letztens hat mal einer zu mir gesagt, ich glaube nicht an solche Wunder. Ich habe ihm geantwortet, ich schon. Solche Wunder erwarte ich von meinem großen Gott. Habt ihr die Steigerung in der Aufzählung Jesu bemerkt? Zuerst 4 Heilungen, dann Tote stehen auf. Aber jetzt kommt das Wichtigste. Armen wird die frohe Botschaft gebracht. Armen wird das Evangelium gepredigt. Menschen, die in der Welt keine Chance haben, wird gesagt, dein Leben wird gut. Gott segnet dich. Menschen, deren Leben rundum kaputt ist, können sich wieder freuen, können lachen und aufblühen. Solche Menschen gab es damals wie heute. Menschen, die nichts mehr vom Leben erwarten. Menschen mit einer Krankheit, seelisch oder körperlich. Menschen, die in einer solchen Lieblosigkeit aufgewachsen sind, dass ihre Seele seit den Tagen ihrer Kindheit verkümmert ist. Vielleicht tragen sie auch selbst Mitschuld an der Misere. Vielleicht wegen ihrer Trägheit oder weil so manches, das schiefgelaufen ist, auch mit an ihnen selber lag. Kennt ihr solche Leute? Leute, denen ihr Leben nichts mehr wert ist? Solche nach menschlichem Ermessen hoffnungslose Fälle? Ich schon. Das sind wahrhaft arme Menschen. Menschen, denen wir das Evangelium sagen sollen. Gute Worte der Liebe, Gnade, Barmherzigkeit Gottes. Ich soll es ihnen sagen. Ihr sollt es ihnen sagen. Können wir das überhaupt? Wer ist Jesus für uns? Er hat uns Aufgaben gegeben, die wir erfüllen sollen. Wir können das aber nicht bewältigen. Nehmen wir seine Kraft, seine Weisheit, seine Allmacht, seine Allwissenheit für uns und unseren Dienst in Anspruch? Oder fragen wir ihn immer noch, bist du der Kommende? Und verstecken uns derweil hinter unserem Warten auf einen anderen. Alle diese Wunder, von denen hier berichtet wird, geschahen in der Gegenwart Jesu. Er hat Verschlossenheiten aufgesprengt. Er hat kaputtes Leben heil gemacht. Armen wurde Gottes Liebe so zugesprochen, dass aus ganz und gar hoffnungslosen Fällen frohe, gesegnete Menschen wurden. Dass dies auch heute noch geschieht, und zwar dadurch, dass wir unseren Auftrag erfüllen, gehört für mich mit zum Wichtigsten in meinem Glaubensleben. Es mag in deinen oder in meinen Augen hoffnungslose Fälle geben, bei denen wir uns nicht mehr vorstellen können, dass da noch etwas zu machen ist. Aber wisst ihr was? Wenn mir ein solcher Fall unterkommt, dann hake ich das unter der Kategorie Versuchung des Widersachers ab und mache mich ans Werk. Denn auch da, wo kein Mensch mehr eine Chance sieht, da kann die Nähe Jesu, da kann die Liebe Gottes immer noch alles wieder gut machen. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Das heißt, ich glaube meinem Herrn und deshalb gibt es für mich keine hoffnungslosen Fälle. Armen wird das Evangelium gepredigt, ein schier unglaubliches Wunder. Habt ihr schon erkannt, wieso gerade dieser heutige Text für uns von solch enormer Wichtigkeit ist? Seht ihr schon, wie das beides zusammenhängt? Wer Jesus damals war und wer Jesus heute für uns ist? Müssen wir dann noch Fragen stellen? Wir können heute die Berichte über die damaligen Ereignisse lesen oder hören und darüber hinweggehen. Wir können und sollten sie aber in unseren Herzen bewegen. Dann erst beginnen wir darauf zu vertrauen, dass durch den Geist Gottes in uns etwas geschieht, etwas in Bewegung kommt. Dass wir erkennen, immer mehr verstehen und erfahren, wer und was Jesus eigentlich für uns heute ist. Unser Herr, der unser Leben segnet und der Gottes Liebe heute auch durch uns wirken lässt. Da wächst etwas in uns. Neues Gottvertrauen. Neue Geschichte Gottes in, für und durch uns. Johannes der Täufer hat seine Stimme erschallen lassen. Die Stimme eines Rufers in der Wüste bereitet dem Herrn den Weg. Damit haben wir uns gerade einen Monat lang befasst. Oder haben wir diese Zeit verschlafen? Denn gerade das meinte ja der Advent, dass wir diesen Weg bereiten, in uns und um uns. Wo wir uns auf den Herrn einlassen, wo wir auf ihn und auf sein Handeln warten, da machen wir gute Erfahrungen. Armen wird das Evangelium verkündigt. Wer weiß, es könnte ja durch uns geschehen, durch euch, durch mich, dass Menschen auch ihr Leben neu begreifen können, dass Arme vom Evangelium bewegt werden. Und zwar schon allein deshalb, weil wir sichtbar und für alle erkenntlich darauf warten, dass unser Herr wiederkommt. Und wenn solches geschieht, dann werden wir auch Gewissheit finden, wer Jesus für uns ist, und keine Fragen mehr stellen. Amen.